Wunderbar, wenn man weiß, wer das Zentrum der Geschichte ist. Und wunderbar, wenn Menschen wissen, wer der Anker in der Zeit ist und der Ursprung allen Lebens und auch das Ziel in Ewigkeit. Diese Passage begleitet mich seit einigen Monaten immer wieder. Und am ersten Advent, wie sonst auch, geht es natürlich wieder alles Richtung Jesus. Und als ich hier reingekommen bin, habe ich gedacht, die Bühne sieht irgendwie anders aus. Können wir nochmal einen dicken Applaus geben an die Menschen, die das alles hier aufgebaut haben, dekoriert haben. Wunderbar, wunderschön, ganz hervorragend. Ich weiß ja nicht, wie deine Adventskränze zu Hause aussehen, ob du so viel Platz hast in deiner Stube. Wirklich wunderbar und auch so aufgebaut, dass da auch nichts passiert. Ja, wenn sowas umfällt, dann wird es auch spannend. Also wirklich wunderschön, vielen Dank dafür. Und in Lukas 2 steht die Weihnachtsgeschichte. Es begab sich aber zu der Zeit, die kennen viele, in Matthäus 2 auch. Aber es ist ja noch nicht Heiligabend, es ist ja noch nicht Weihnachten, es ist ja der erste Advent am 1. Dezember. Und deswegen habe ich gedacht, wenn überall die 1 ist, mache ich Lukas 1. Einfach ein Kapitel vor der Weihnachtsgeschichte. Und da geht es um Johannes den Täufer. Manche, die Christen, die die Bibel kennen, die haben schon von dem gehört. Aber manchmal gibt es auch Dinge, die man neu entdecken kann, auch wenn man schon so oft was vielleicht über ihn und von ihm gehört und gelesen hat. Und lesen möchte ich jetzt einige Verse. Und zwar machen wir das so, wir gucken immer einen Abschnitt an und dann gehen wir so ein bisschen weiter und schauen mal, was dieser Text für uns da an, wie ich finde, spannenden Informationen enthält, die uns auch im Jahr 2024 als Christen oder auch Menschen, die vielleicht gar keine Christen sind, sollte jemand hier sein, der kein Christ ist, herzlich willkommen, wunderbar, ja. Oder wenn jemand von zu Hause zuschaut und kein Christ ist und sich irgendwie verirrt hat und bei der Gnadenkirche YouTube rausgekommen ist, wunderbar, Sie sind genau richtig. Schauen Sie einfach mal, was jetzt passiert. Also wir steigen mal ein in diesen Text über Johannes den Täufer. Es gab damals ja leider keine Videos, keine Handys, keine Kameras. Und doch, in der Geschichte der Menschheit, in der Kirchengeschichte, hat man immer und immer wieder diesen Johannes den Täufer versucht zu malen. Ja, und da gibt es eben alle möglichen Bilder, ältere, neuere oder aus irgendwelchen Filmen. Ja, wir kennen natürlich diese Geschichte, wo Johannes der Täufer Jesus tauft. Ja, der ist also da am Taufen, am Jordan und dann plötzlich kommt da einer und er ist ganz überrascht und sagt, Moment mal, ich kann dich nicht taufen. Du bist doch der, wegen dem ich das Ganze mache. Ich bin doch dein Wegbereiter, dein Vorbereiter. Und dann sagt ja Jesus, komm, ist alles okay, jetzt lass es geschehen und so. Aber darum geht es heute nicht, aber darüber ist er bekannt geworden. Johannes der Täufer, der die Menschen getauft hat. Und da gibt es eben Filme und dann gibt es Videos und dann gibt es Bücher und Gemälde. Und auch, wir haben das hier nicht, in der evangelischen Kirche, in der ich aufgewachsen bin, da gab es das. Das ist jetzt nicht daher, was gleich kommt, wo ich aufgewachsen bin, aber das gibt es auch in vielen Kirchen, in Kirchenfenstern, Motiven. Ja, und in der Mitte sehen wir eben diese Szene, wo eben Jesus ist und Johannes der Täufer ist und wo man dann sehen kann, wie von da oben, seht ihr das? Ja, der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus kommt und so wird es ja auch beschrieben im Neuen Testament. Aber darum geht es jetzt nicht, das war nur so ein kleiner Einstieg. Ich möchte sagen, wie alles begann. Wie alles begann, es geht um den Anfang, es geht um die Ankündigung, um das, was so im Vorfeld, nicht der Geburt Jesu. Das ist auch spannend, sehr spannend. Vielleicht hören wir die nächsten Sonntage da mal noch was dazu, vor Weihnachten, vor Heiligabend, sondern jetzt im Vorfeld der Geburt des Johannes des Täufers, was sich da so ereignet hat. Und man höre und staune und lese auch gerne mit. Da heißt es nämlich, in der Zeit, in der Herodes, König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. So beginnt diese Passage, um die es heute gehen soll, dass da ein König war und da war ein Zacharias-Priester, wird was über seinen Hintergrund auch gesagt und über seine Frau wird etwas gesagt. Wie gesagt, wir gucken uns das also an. Jeder direkte Nachkomme Aarons wurde Priester, ob er wollte oder nicht. Stell dir mal vor, du wirst Pastor und willst es gar nicht. Das ist schon erstaunlich. Da gab es gar keine Frage. Jeder männliche Nachkomme aus dieser Nachfahrenschaft wurde Priester. Das hatte die Folge, dass es unglaublich viele gab. Ist ja logisch. Unglaublich viele Priester damals, nämlich 20.000 Stück. Und weil das so viele waren, dann musste man es natürlich irgendwie ordnen. Und deswegen gab es die sogenannten Ordnungen. Da wurde dann, das war wie so eine, wie soll man sagen, so systematisch wurde das alles zugeordnet. Wann hat wer Dienst? Ich glaube, es gibt keine Kirche, mir ist zumindest keine bewusst, die 20.000 Pastoren hat. Also da kommst du selten zum Predigen. Versteht du? Da muss man ja alles ordnen. Wann ist wer dran? Und so war das damals. Ordnungen wurden eingeteilt. Und irgendwann warst du dann halt dran. So. Und eigentlich war es für diese Leute was ganz Besonderes. Jetzt bin ich dran. Heute fiel, ich sag mal, gemäß dem Kalender oder wie das halt damals war, heute darf ich den Dienst tun. Das ist ganz Besonderes. Optimal, das war selten, aber hier war es so, war natürlich, wenn auch die Frau des Priesters aus dieser aaronitischen Linie stammte. Und das war bei denen so. Also es war wirklich, wie soll man sagen, ein Glückspaar. Also besser konnte es nicht sein. Er, sie, beide Aaron, hier Hintergrund, Geschlecht Aarons. Und jetzt hört es aber nicht auf. Jetzt heißt es auch noch, überlegt mal, alle Ehepaare. Dieses Ehepaar, habe ich ja gerade gelesen, lebt in allen Geboten und allen Weisungen Gottes. Das Ehepaar lebte, wie Gottes gefiel. Das heißt nicht, die waren perfekt und sündlos, aber es ist eine Beschreibung, dass sie ihren Glauben unendlich ernst nahmen. Beide. Mann und Frau. Sie lebten, es wird explizit, ausdrücklich beschrieben, und zwar zweifach, ich habe es ja gerade gelesen, ja, hielten sich an alle Ordnungen, alle Gebote, alle Weisungen Gottes. Also so ein Ehepaar könnte jederzeit Eheseminare durchführen, verstehst du? Da müsste doch eigentlich alles glatt laufen. Also wenn jemand als Paar, so wie es hier explizit, ausdrücklich von Lukas, dem Arzt, der hat schon genau geguckt, der konnte ja sehr gut Griechisch, wie er was formuliert. Niemand schreibt so genau wie er und so chronologisch. Und wenn der das so betont, dann alle Achtung, müsste eigentlich alles glatt laufen, aber jetzt kommt's. Es ist nicht alles glatt gelaufen bei den beiden. Die hatten eine riesen Not. Und jetzt fragt man sich, wie kann das sein? Wenn ich in allem Gott diene, in allem seine Gebote und Weisungen erfülle, wie kann es sein, dass wir dann als Paar eine riesen Not haben? Guck, was jetzt kommt. Da steht's. Sie hatten keine Kinder. Das war damals katastrophal. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar. Und jetzt waren sie beide alt. Das heißt, sie konnten auch keine Kinder mehr bekommen. Und einmal, das war so die Vorstellung dieser Ehe, dieses Ehepaares. Und jetzt wird es konkret. Einmal, als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, als er dran war, heute bin ich dran, jetzt ist es soweit, oder morgen oder nächste Woche, jetzt. Und einmal, als er seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, jetzt war er dran, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Eine außergewöhnlich verantwortungsvolle Aufgabe. Und jetzt, von den 20.000, jetzt darf ich bin jetzt dran. Und sie liebten ja Gott, diese beiden. Sie dienten dem Herrn in all diesen Dingen und hatten trotzdem diese große Not. Sein Spannungsfeld. Gott dienen, ihn ehren, seine Worte in Ordnungen einhalten und trotzdem etwas nicht zu haben, was eigentlich normal war, und dann noch den Dienst zu tun, das war eine Spannung. Trotz hingegebenen Lebens an Gott hatten sie keine Kinder, sie war unfruchtbar. Das war für damalige Zeit enorm schwierig. Ich weiß nicht, es gab damals 7 Gruppen von Menschen, die von Gott verworfen waren. Die erste Gruppe war ein Jude, der kein Weib hat, also keine Frau, also nicht verheiratet war. Das ging gar nicht, das war völlig undenkbar. Heiraten war Bürgerpflicht, das war völlig normal. Ein Jude, der keine Frau hat, von Gott verworfen. Erste Gruppe. Die guten alten Zeiten. Singles. So war das halt damals. Zweite Gruppe, von Gott verworfen. Ein Jude, der zwar ein Weib, also eine Frau hat, aber keine Kinder hat. Von Gott verworfen. Und jetzt überleg dir diese Spannung. Du dienst Gott, du liebst den Herrn, du willst in allem ihm gehorsam sein und dann solche Dinge. Eine Riesenspannung. Eine Riesenspannung. Kinderlosigkeit war ein Scheidungsgrund. Wenn du mir kein Kind, der Mann, damals war das ja anders wie heute. Es war völlig klar, was man machen muss, wenn man ein Kind haben will. So, der Mann hat das gemacht. So, also, und wenn jetzt kein Kind kommt, dann ist völlig klar, wer schuld ist, die Frau. Da nichts mit Eizelle, Samenzelle, das wusste doch kein Mensch. Der Same war klar und der Mann hat alles gemacht und jetzt kommt kein Kind. Unfruchtbarkeit war ein Riesenproblem, war eigentlich ein Fluch. So, auf jeden Fall Kinderlosigkeit war ein Scheidungsgrund. Er wird dann beschrieben, dass er Opfer durchführen sollte, verschiedene Opfer, Speisopfer, Rauchopfer, da gibt es verschiedene Opfer, Vorschriften, Alten Testament, Heiligtumslehre, finden wir im Alten Testament, gehe ich jetzt nicht drauf ein, nur was ich sagen will ist, was er machen musste, war ein weibliches, einjähriges, makelloses Lamm zu töten. Priester töteten Tiere. Und wer die alttestamentlichen Texte kennt, der weiß, das war teilweise eine blutrünstige Angelegenheit. So muss man das wirklich sagen. Für uns unvorstellbar, unvorstellbar. Und wir haben heute Abendmahl. Und das drückt aus, was wir heute alles nicht mehr brauchen. Kein Tier muss mehr sterben, kein Blut muss mehr fließen, weil da ja ein anderes Lamm Gottes für uns gestorben ist. Du nickst, genau, weil du es weißt und gecheckt hast. Genau, das ist total wichtig. Es gibt im Isenheimer Altar in Colmar ein Bild von Johannes dem Täufer. Da hat er so einen ganz großen Finger. Ich habe das auch mal gezeigt. Einen ganz großen Zeigefinger. Und er zeigt auf Jesus und sagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Schuld und Sünde der Menschen wegträgt. Wir haben das vorhin im letzten Lied übrigens auch gesungen, mit Vergebung und so, mit den schlimmsten Sünden. Habt ihr das auch mitgesungen? Letzten Sonntag hat mich noch jemand darauf aufmerksam gemacht, dass noch gar nicht so sicher ist, ob man die IKEA-Bleistift überhaupt zurückgeben muss. Aber das ist ein anderes Thema. Wer nicht weiß, von was wir gerade reden, hör dir die Predigt bitte an. Hör dir die Predigt an. Ja? Nicht nur für kleine Sünden ist Jesus gestorben. Wir haben es gerade gesungen. Für die schlimmsten Sünden. Ja? Vergebung jederzeit. Gut, gehen wir weiter in dieser Geschichte. Also, während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand draußen die Volksmenge und betete. Drinnen im Tempel erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Und Zacharias, wie vom Blitz getroffen, erschrick total, ist schockiert, was ist das denn jetzt? Ja? Und wurde von Furcht gepackt. Ja, jetzt ist er einmal bei diesem Dienst, jetzt darf er einmal, 20.000 Leute, er darf jetzt und plötzlich steht da so ein Engelwesen, wie auch immer, wir wissen nicht, wie die Engel da ausgesehen haben, ja. Aber was wir immer wieder lesen, ist, dass Menschen nicht gesagt haben, grüß dich, sondern, also fast Herzstillstand, Atem, Schock, Furcht, so wie es hier steht, gepackt. Da ein Engel steht plötzlich. So. Doch der Engel sagte zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Und dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Ich glaube, der hat gedacht, er hört nicht richtig. Und es zeigt doch etwas. Dieser Mann, möglicherweise auch seine Frau, aber hier steht dein Gebet, hat möglicherweise Jahrzehnte gebetet um eine einzige Sache. Nämlich, dass wir doch irgendwie doch ein Kind, das war damals ganz entscheidend und es ist nicht erhört worden und über Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte, die waren alt und jetzt kommt der Engel, mit dem hätte überhaupt nicht gerechnet und kommt plötzlich mit dieser Sache und sagt, du, Erstmal keine Panik, keine Angst, kleiner Hinweis, ich möchte dir etwas ausrichten von Gott. Dein Gebet, dein vielleicht jahrzehntelanges Beten um eine Sache ist jetzt erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Das war damals die Begrifflichkeit, die Frau schenkt dem Mann ein Kind. Heute würde man sagen, meine Frau ist schwanger oder wir kriegen ein Kind. Nee, die Frau schenkt dem Mann ein Kind. Und du wirst voller Freude und Jubel sein und viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Und dann denke ich, wenn ich jetzt Zacharias wäre, träume ich oder was? Wie? Hä? Damit hat er überhaupt nicht gerechnet. Überhaupt nicht. Ich möchte ganz kurz etwas sagen über diesen Begriff ein Engel oder der Engel des Herrn. So ein spezieller Begriff. Engel des Herrn. Im Alten Testament über 100 Mal taucht das auf. Engel des Herrn. Nicht irgendein Engel, Engel des Herrn. Und im Neuen Testament auch. Josef, der Verlobte von Maria, nicht ihr Ehemann, war ja verlobt, nicht der Vater von Jesus, und doch der Vater von Jesus. Also ihr wisst, wie ich das meine. 4-mal Engelbegegnungen gehabt. Josef. Uns ist schon klar, dass Jesus ein uneheliches Kind war. Oder nicht? Oder haben die geheiratet, noch schnell vorher? Ich weiß nicht, wie viele uneheliche Kinder heute hier sind und vielleicht zuschauen. Ich bin ein uneheliches Kind. Mich hat man nicht gewollt. Ich bin ja adoptiert, aber es ist eine andere Geschichte. Völlig andere Geschichte. Und für jeden, der heute hier ist, zuschaut, zuhört, der genau weiß, dich hat man auch menschlich, dich hat man auch nicht gewollt. Du warst ein Unfall. Oh nein, jetzt bist du auch noch, so denken ja manchmal. Jetzt bin ich auch noch schwanger geworden, war gar nicht geplant. Denjenigen möchte ich hier sagen, im Auftrag Gottes, du warst geplant. Gott hat dich geplant. Jeder Mensch ist von Gott geplant. Und wenn Menschen das Böse mit dir gemeint haben, Gott meint es gut mit dir. So, zurück, das war Josef. Ganz spannende Geschichte mit den Engelbegegnungen. Lies mal nach. Maria auch, die Mutter Jesu. Engelbegegnungen. Du sollst schwanger werden. Sie, was? Ja, aber ich weiß doch, ja, trotzdem. Und dann, ne, lest mal nach. Die Hirten auf dem Feld, Engel des Herrn. Ja. Aber auch dann später, Philippus, Petrus. Es gibt einige Beispiele im Neuen Testament, wo der Engel des Herrn Menschen begegnet ist. Sehr beeindruckt. Waren die dann? Hier geht es um den Engel Gabriel, damit um einen Erzengel. Es gibt zwei sichere Erzengel, Gabriel und Michael. Übrigens, der jetzt predigt, ist kein Engel. Wichtig. Erzengel Gabriel und Michael. In der katholischen Kirche haben wir noch Raphael als Erzengel. Im Sinne von Rapha, der für Heilung zuständig war. Aber das ist nicht unser Thema heute. Die Angelologie, die Lehre von den Engeln, ist nicht unser Thema. Nur, dass wir das einfach hier wissen. Immer wieder bei der Geburt von besonderen Menschen taucht ein Engel auf. Und das zeigt uns etwas. Johannes der Täufer war ein besonderer Mensch. Ein ganz besonderer Mensch. Und da schätzt das nicht. Ich werde darauf noch eingehen. Ganz besonderer Mensch. Johannes der Täufer war ein unglaublich besonderer Mensch. Jetzt geht die Botschaft des Engels weiter über diesen Johannes, den es ja noch gar nicht gab. Er kündigt Folgendes an. Und ich habe immer so kleine, wenn ihr das seht, so kleine Zahlen hinten dran gemacht. Das kündigt er an. Einmal, dieser Johannes, der noch gar nicht auf der Welt war, dein Kind, er sagt, das kann doch gar nicht sein. Wir sind doch viel zu alt, wie soll das gehen? Er wird groß sein in den Augen des Herrn. Nicht der Menschen, aber des Herrn. In welchen Augen wollen wir groß sein? Er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen. Also kein Cola. Gab's nicht, ja? Kein Wein, kein Alkohol, kein Kaffee. Koffein und so. Der war so ein bisschen speziell. Ist auch in der Wüste aufgewachsen, seine Nahrung war speziell. Kann man alles dann noch nachlesen. Nazirea, Gelübde, all diese Dinge. Dann das Dritte, Ein Hammer. Das heißt nicht mal von Jesus. Von keinem Menschen, von diesen allen, die gelebt haben, bis heute, heißt es von niemandem, das, was jetzt kommt. Und schon im Mutterleib wird er mit Heiligen Geist erfüllt sein. Das ist ein Rätsel. Wie kann das sein? Schon von im Mutterleib, dritter Monat, vierter Monat, oh, die Füße, bum, bum, und wie es halt ist, ja. Von Mutterleib im Bauch erfüllt mit dem Heiligen Geist. Gewaltig. Bei Jesus kam der Heilige Geist bei der Taufe. Bei Johannes dem Täufer war er schon in ihm drin, in der Fülle. Da war das Baby noch nicht mal aus dem Bauch rausgeklettert. Wahnsinn. Dann, viele Israeliten, viele Juden, wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Das war ja seine Botschaft, tut Buße, kehrt um. Glaubt an diesen Gott, ändert euer Leben, bekennt diese Sünden. Ja. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia. Elia war ein Mann der Zeichen und Wunder im Alten Testament. Johannes, der Täufer, hat keine Wunder getan, aber die Botschaft war wunderbar und wundersam und wundervoll. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird dieses Kind, das noch gar nicht geboren ist, wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden. Das ist auch interessant, diese Aussage. Die Herzen der Väter zu den Kindern. Und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. Und an dieser Stelle möchte ich euch einen kurzen Einblick geben, und dann geht es gleich im Text weiter, dass Jesus, Johannes, den Täufer, in den höchsten Tönen gelobt hat. Da heißt es, ich lese es mal hier aus der mitgebrachten Bibel, da heißt es, als die Männer wieder gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menge und fing an, zu ihnen über Johannes, den Täufer, zu sprechen. Was wolltet ihr euch eigentlich ansehen, als ihr zu ihm in die Wüste hinausgegangen seid? Johannes, der Täufer, hat nicht im Einkaufszentrum gewirkt, sondern in der Wüste. Ein Schilfrohr, das sich im Wind hin und her bewegt? Nein. Was wolltet ihr denn sonst dort draußen sehen? Einen Mann in feiner Kleidung? Nö, ihr wisst doch, die fein gekleideten Leute sind in den Palästen der Könige zu finden. Was wolltet ihr also sehen, als ihr hinausgingt? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt einen Propheten gesehen. Und noch mehr als das. Johannes ist der, über den es in der Schrift im Alten Testament heißt, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dir vorhergehen und dein Wegbereiter sein. Ich sage euch, und jetzt kommt ein Hammersatz, bitte vergesst diesen Satz nicht, der jetzt hier kommt. Unter allen Menschen, die jemals geboren wurden, hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Das ist unfassbar. Unfassbar. Unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Und jetzt Achtung. Und doch ist selbst der Geringste im Himmelreich größer als er. Da kann man mal die Adventszeit drüber nachdenken, was das bedeutet. Wir gehen weiter in unserer Geschichte. Der Engel sagt, so wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Und Zacharias hört das. Und ich weiß nicht, wie es dem gegangen ist. Ich weiß nicht, wie man da drauf ist. Zuerst steht ein Engel da, dann erzählt er was über ein Kind, das man kriegt. Dann erzählt er, was mit dem Kind ist. Und das innerhalb von Sekunden, von Minuten hört man sich das an. Dann sagt der Zacharias zum Engel, woran soll ich das erkennen? Gibt es ein Zeichen? Kann mir jeder, ich weiß gar nicht, wer bist denn du? Ich weiß gar nicht, woran soll ich erkennen, dass all das geschehen wird? Bin doch ein alter Mann. Alter Mann. Wenn du heute 20-Jährige fragst, was sind alte Männer, dann sagen die ja so ab 40. Schock. Aber hier war wirklich alter Mann, die waren wirklich alt und betagt. Woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Das ist doch alles, das geht doch, das kann doch gar nicht sein. Ich brauche irgendwie ein Zeichen, sonst, ich kann das nicht glauben, tut mir leid. Ich komme da gar nicht mit. Warte mal, ich schreibe es auf, das geht ja gar nicht. Das war völlig für die eine Überforderung. Und dann sagt der Engel Folgendes. Der Engel erwiderte, pass mal auf, Schade, dass man das nicht hört, dass es keine Aufnahmen gibt. Das hätte mich mal echt interessiert. Ich weiß, ich stelle mir das halt so vor, sag, pass mal auf. Ich bin Gabriel, weißt du eigentlich, mit wem du da redest? Ich bin Gabriel, ein Erzengel, einer der höchsten Boten des lebendigen Gottes. Ich stehe vor Gott und ich bin von ihm zu dir jetzt gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht, Evangelium, gute Nachricht zu bringen. Aber jetzt pass auf. Ich verstehe schon, du kommst, es ist eine Überforderung. Höre. Und damit hat er natürlich überhaupt nicht gerechnet, was jetzt kommt. Du wirst stumm sein und nicht mehr reden können. Bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist aber hart. Also, wer kann denn sowas glauben? Ich glaube, wir würden alle stumm werden. Weiß nicht, wer da sitzt von uns. Ah ja, kein Problem. Engel, ah ja, logisch. Das ist doch unglaublich. Und er hatte keinen Glauben. Er konnte es nicht glauben. Und deswegen sagt der Engel, gut, dann gibt es ein Zeichen, weil du nicht geglaubt hast. Ich mute dich. Mute. Mute ist, na, wenn ich hier mute drücke, oder hier, ich mach's mal kurz, bitte nichts ändern am Strom, ich mach mal kurz mute. Jetzt bin ich wieder da. Mute. Da wird was zugedreht. Es gibt übrigens eine Krankheit, die heißt Mutismus. Mutismus. Wenn Kinder nicht mehr sprechen, aber aufhören zu sprechen. Richtig krass. Ja. Also hier, du kannst nichts mehr reden, bis die Dinge eingetroffen sind, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Sie werden in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Wenn Gott spricht und etwas verheißt, dann wird es in Erfüllung gehen, aber immer erst dann, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Manchmal dauert es uns nicht schnell genug, aber Gott weiß genau, als die Zeit erfüllt war, zum Beispiel, sandte er seinen Sohn, ja, und solche Dinge. So, wer nichts von dem allen mitbekommen hat, war das Volk, draußen wartete das Volk, denkt, was ist denn da los, der kommt nicht, was ist denn da? Die wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb, wir sagen ja kein Wunder, was sich da drin abspielt. Jetzt kommt er heraus, und als er endlich herauskam, konnte er nicht mehr mit ihnen sprechen. Und die denken, was ist denn jetzt los? Was ist denn mit ihm passiert? Was ist da geschehen? Es heißt dann, sie merkten, dass im Tempel drin, dass da möglicherweise das eine Erscheinung hatte. Und dann fängt er an, irgendwie Zeichen und schreibt da was auf und versucht irgendwie was zu erklären, aber er blieb stumm. Und als sein Priesterdienst zu Ende war, kehrte Zacharias nach Hause zurück. Und dann heißt es, bald darauf, wir wissen nicht, ein Tag, eine Woche, ein Monat, ein Jahr, bald, was heißt bald? Ich glaube, für uns ist bald ist Weihnachten, so ein paar Wochen, oder bald. Ja. Bald ist Nikolausabend da. Heißt doch im Kinderlied, oder nicht? Ja? Bald ist Nikolausabend da. Bald ist doch demnächst. Wir wissen nicht, wie lange das ging, aber demnächst. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Ob das auf natürlichem Weg oder übernatürlich ging, lasse ich mal offen. Mich persönlich, das ist aber eine persönliche Meinung jetzt, nicht so spricht der Herr, meine persönliche Meinung ist, mich würde es nicht wundern, wenn das übernatürlich war. Eine übernatürliche Geschichte. Wenn ein Kind im Mutterleib von Heiligen Geist erfüllt ist, das hat für mich mehr mit Gott zu tun, wie mit einem Menschen. Es gibt in der Bibel ja mehr übernatürliche Geburtsvorgänge und so. Das ist ja nicht nur bei Jesus so. Genau, also die ersten 5 Monate verbracht es in völliger Zurückgezogenheit. Das kennen wir vielleicht für die schwanger sind. Da geht man nicht, nachdem man es erfahren hat, gleich zu allen und sagt, ey, folgendes, man wartet mal ab. Ein paar Wochen, ein paar Monate und in diesem Fall sowieso, weil es ja völlig undenkbar war, viel zu alt. Wie soll das denn gehen? Ja. Und dann war es aber klar und sie sagte, der Herr hat Großes an mir getan, die Menschen verachteten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Dieser Satz, der soll auch uns ermutigen. Auch wenn du keine Frau bist, auch wenn du nicht unfruchtbar warst und dein Kind, egal, darum geht es jetzt nicht, aber dieser Satz, wenn dich Menschen verachten, die Menschen verachteten mich, Aber Gott hat mich gnädig angesehen und meine Schande von mir genommen. Das tut Gott heute noch. Menschen gnädig ansehen. Wenn andere dich verachten, Gott schaut dich mit Augen der Gnade an. Wenn andere dich verachten, Gott nimmt deine Schande von dir. Das hat was mit dem Kreuz zu tun, weil er selber zur Schande, zur Sünde, zu all dem geworden ist. Elisabeth hat erlebt, wie sie aus Verachtung und Schande die Mutter des größten von Frauen geborenen Menschen wurde. Was für eine Ehre für diese Frau in hohem Alter. Was für eine Ehre. Aus Verachtung und Schande wurde sie die Mutter des größten von Frauen geborenen Menschen, wie Jesus gesagt hat. Eine Ermutigung für uns. Gott kann das heute noch. Ja, aus Schande und Staub die Leute herausholen und ihnen Würde geben. Johannes später hat dann gepredigt, das ist eine spannende Geschichte, er hat im Grunde nur Buße gepredigt. Der hat den Leuten gesagt, was sie machen müssen, sie sollen ihr Leben ändern. Er hat sie ziemlich hart angefasst. Ihr Schlangen, ihr Otternbrut, hat er zu den Frommen gesagt. Das muss man überlegen. Der war richtig hart drauf. Der war wirklich der letzte alttestamentliche Prophet. Mit dieser Botschaft tut Buße. Keine Zeichen, keine Wunder, keine Heilung, nichts von dem. Nur den Leuten die Sünde um die Ohren gehauen, ein paar Jahre und dann geköpft worden. Das war das Ende. Ja. Warum will eigentlich keiner werden wie Johannes der Täufer? Komisch, gell? Keine Wunder tun, keine Zeichen, keine Heilung, geköpft werden. Sünde, immer nur Sünde, Sünde, Sünde den Leuten. So war das. Und Jesus schätzt diesen Mann höher als alle anderen. Da merken wir, dass die Gedanken Gottes und unsere Gedanken eben nicht immer dieselben sind. Johannes, hier sind welche unter uns, die heißen Johannes. Da sitzt einer, genau. Bedeutet, der Herr ist gnädig. Gnädig. Der Herr ist gnädig. Und der Gnädige predigt Buße. Ich habe es doch gerade gesagt. Der hat nicht gesagt, hey Leute, alles kein Problem. Gnade, Gnade, Gnade. Ich heiße ja Gnade. Ich predige nur die Gnade. Hat er nicht gemacht. Der Gnädige predigt die Buße, die Umkehr. Das ist für mich ein geistliches Prinzip. Gnade kommt nämlich vor Buße. Also mit Gnade meine ich in dem Zusammenhang, dass Jesus für dich gestorben bist. Er ist. Bring dich erst in die Lage, Buße zu tun. Weißt du, so. Weil er für dich gestorben ist, kannst du umkehren. Mit all dem Dreck, mit all dem Schmutz, mit aller Sünde von früher oder heute oder gestern oder morgen, um zu ihm zu kommen.